Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sie wissen doch, wenn Jungs sich was trauen, dann sagt man, die haben Eier. Da, wo die Jungs die Eier haben, hat dieser Mann einen echten Hühnerstall. Deswegen die Goldene Henne 2009 für Fernsehinnovation an Stefan Raab.
Recht herzlichen Dank. Ich hätte es selber nicht schöner sagen können, ehrlich gesagt. Mir ist in den letzten Wochen die Bedeutung dieses Preises, speziell hier im Osten, erst richtig bewusst geworden. Ich habe mit Stefan Kretschmer vor einiger Zeit zusammengesessen, der sagte mir, weißt du überhaupt, was das bedeutet? Das ist wie der Deutsche Fernsehpreis, der Bambi, der Friedensnobelpreis und die Deutsche Meisterschaft in einem. Ja? Diesen Preis bekommst du normalerweise als Wessi gar nicht. Ja? Den geben wir nur uns selber. Ja?
Die Verleihung der Goldenen Henne in dieser Woche, die Dauerwerbesendung für die Super-Elo. Wer hätte gedacht, dass Ost-West-Witze 19 Jahre nach der deutschen Einheit immer noch zu Lachern und Beifallsstürmen führen? Wir erinnern uns hier im Radio 1 Medienmagazin am Tag der deutschen Einheit 2009 an die Medienstürme der letzten Wochen der Honecker-Ära. Dazu noch am Ende das Zusammengefegte des Monats September. Das alles am Thementag Heimat hier bei Radio 1. Natürlich
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Medienarchiv.
Schönen guten Abend zu Radio Glasnost. Auch wir befassen uns heute Abend mit dem Thema, das nicht unbedingt die Welt, so aber doch uns in Atem hält. Ist die DDR noch reformierbar? Bewegung gibt es jedenfalls genug, sei es in Richtung Ungarn oder aber als Oppositionsbewegung. Und genau mit letzterer befassen wir uns. Zwei Stichworte, das neue Forum als politische Plattform der Opposition und Leipzig am Montag, Friedensgottesdienst mit ungewissem Ausgang. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilona Marenbach. Guten Abend.
Schönen guten Abend zum Radio 1 Medienmagazin mit einem Ausschnitt von Radio Glasnost aus dem September 1989 am Mikrofon. Tatsächlich jetzt Ilona Marenbach und Dieter Rulf, beides damals Angehörige des Radio 100 Projekts und in dem Fall auch verantwortlich für eben gehörten Ausschnitt aus Radio Glasnost. Ilona Marenbach, was ist das so für ein Gefühl, nach 20 Jahren das zu hören?
Also ich habe es ja in den letzten Monaten des Öfteren gehört, weil immer wieder an Radio Glasnost erinnert wurde und es ist jedes Mal ein schönes Gefühl.
Und Dieter Rulf?
Ja, ich erinnere mich auch gerne daran zurück.
Jetzt muss man sagen, Ilona Marenbach ist im Prinzip eine Stimme von Radio 1 geworden, nach dem Wechsel von Multikulti zu Radio 1 als Wortchefin. Gelegenheit auch an die Biografie unserer Wortchefin zu erinnern. Dieter Rulf ist damals Mitgründer von Radio 100 gewesen und jetzt freier Journalist. Erstmal zurück zu dir, Ilona Marenbach. Das ist ja nicht selbstverständlich gewesen, dass man in West-Berlin ein privates Radio machte, was sich zudem noch für die DDR engagiert oder besser gesagt für die Oppositionsbewegung der DDR. Vielleicht ganz kurz erstmal noch, damit wir die Nachgeborenen die Chance geben. Radio 100 war das erste private Radio West-Berlins überhaupt und dann gleich sowas. Wie kam es dazu?
Noch schlimmer, Radio 100 war die erste private Alternative zum Privatradio und gleichzeitig auch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Aber 100,6, der zweite Privatsender, kam erst einen Monat später.
Ja, das haben wir vorweggenommen. Also die Entwicklung des Privatfunks in Europa war uns ja auch nicht neu und deshalb haben wir uns schon frühzeitig aufgestellt und eine Alternative entwickelt. Also alternativ zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk damaliger Prägung und zum Privatrundfunk. Und Radio 100 sollte anders sein, sollte Leuten ein Forum und eine Stimme geben, die ansonsten keinen Zugang zu den Medien haben. Wir hatten damals schon fremdsprachige Magazine, wir hatten ein schwul-lesbisches Magazin, wir hatten ein Frauenmagazin. Gut, das gab es auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch das war anders gestaltet und wollte sich anders präsentieren. Also war das logisch, dass wir zum damaligen Zeitpunkt uns auch überlegt haben, wir senden ja nicht nur für West-Berlin. Wir haben ja Radio grenzenlos, auch
heißt
für
ja
Ost-Berlin.
Rundfunk.
Genau, so ist es. Also was bieten wir für unsere Hörerinnen und Hörer im anderen Teil der Stadt, in Ost-Berlin? Und da hätte es natürlich die Möglichkeit gewesen, wie bei anderen Medien auch praktiziert, Korrespondenten zu akkreditieren und das Ganze eben aus der distanzierten Richtung zu betrachten. Wir haben uns logischerweise dafür entschieden, in Ost-Berlin genauso aufzutreten wie in West-Berlin. Nämlich versuchen, möglichst authentisch die Stimmen einzufangen und die zu beteiligen am Rundfunk, die in diesem Fall eben in der Bürgerbewegung aktiv waren.
Radio 100.
Achtung, Achtung, hier spricht Radio 100, der erste unabhängige, private, alternative Rundfunksender Berlins.
Dissonanzen.
Hallo Fans, und hier ist wieder Radio Eldoradio, ich meine Eldoradio.
Eldoradio.
Aha, aha, aha.
Von Schwulen und Lesben.
Aha, aha, aha.
Eldoradio. Nicht nur für Schwule und Lesben.
Bevor wir mit den Beiträgen beginnen, zunächst ein paar Anmerkungen zu Radio Glasnost. Es ist der Versuch, aus der eigenen Suppenschüssel zu springen und zu schauen, was um uns herum noch so passiert. Und das ist gar nicht so einfach. Gibt es doch gerade in Berlin genügend sogenannte freie Stimmen, die DDR beschallen. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ist es unser Anliegen, mit Radio Glasnost Projekte und Initiativen zu Wort kommen zu lassen. Hier können Bewegungen und kritische Diskussionen in ihrer Vielfalt reflektiert werden, ohne erhobenen Westzeigefinger. Alle können dazu beitragen, mit ihren Farbtupfern ein buntes Bild der DDR zu malen. Zur musikalischen Einstimmung hört ihr jetzt die Gruppe Fabrik. Funktionäre sind im Widerstand.
Dieter Rulf, war das so einfach? Konnte man in West-Berlin sich eine Lizenz holen und sagen, wir wollen jetzt hier alternatives Radio machen? Vielleicht sowas wie eine akustische Taz, nehme ich mal an, war das Prinzip.
So war das Prinzip. Und das Prinzip war natürlich als Prinzip einfach. Man lässt denjenigen ein Mikrofon, die sonst keine Stimme in der DDR haben, die von den offiziellen Medien dort totgeschwiegen werden, gibt ihnen die technischen Möglichkeiten, dass sie für ihr eigenes Publikum abstrahlen können. So ist das Prinzip, so ist es einfach. Praktisch war das natürlich enorm schwierig, weil die kannten uns nicht, wir kannten sie nicht. Das heißt, es mussten immer erstmal Pfade der Vermittlung geknüpft werden, von Hüben nach drüben, von drüben nach Hüben. Und da mussten bestimmte Arbeitsprinzipien etabliert werden, Vertrauensprinzipien, damit es überhaupt funktionierte. Also wir haben die Idee geboren, wir machen einen Sender für die Bürgerbewegung und von der Bürgerbewegung und für die Bürger in der DDR. Das heißt, sie gestalten drüben die Artikel, die Beiträge. Wir sind quasi die Abspielstation, die ist im Westen. Die Beiträge müssen also rüberkommen über die Grenze, was nicht einfach ist. Und wir strahlen dann wiederum nach Osten, aber natürlich auch nach West-Berlin ab. Dazu musste man bestimmte Arbeitsprinzipien vereinbaren. Eine ganz wesentliche vertrauensbildende Maßnahme war, sie produzieren die Beiträge und wir korrigieren, kommentieren und verändern diese nicht. Sie müssen uns vertrauen können, dass wir, so wie sie sich das denken, die Dinge auch abstrahlen.
Da müssen wir noch einen Schritt zurücksetzen, weil das ist ja noch nicht selbstverständlich, dass jemand, der zwangsausgewiesen wurde, nämlich Roland Jahn, in West-Berlin Kontakt aufnimmt mit Ihnen. Sondern da muss man natürlich erstmal konstatieren, da kommt wieder meine Biografie dazu, als jemand, der zu dieser Zeit zeitgleich die D64 gemacht hat und weiß, welche Beschränkungen es offizieller Seite gab. Diese Themen waren alle tabu, der gesagt hat, also hier können wir gar nicht in der DDR senden, wir müssen uns ein Schlupfloch suchen. Es gab eine bemerkenswerte Begegnung, glaube ich, in einem Café und er sprach sie an.
Ja, wir haben uns, ich weiß gar nicht mehr bei welcher Gelegenheit, irgendwann getroffen, haben auch übers Radio geredet und dann über die DDR und Ost-Berlin und kamen relativ zügig auf den Gedanken, das ist doch prima, wir machen das genau so, dass wir der Bürgerbewegung dieses Medium zur Verfügung stellen und sie über uns nach Ost-Berlin abstrahlen können und darüber auch eine größere, breitere Wirkung erzielen können.
Und warum ging er nicht zum RIAS, der ja eigentlich dafür bekannt war, mit dem Republiksflüchtling in Anführungszeichen Georg Gaffron, der beim RIAS-Treffpunkt also gern diese Themen aufarbeitete, später dann bei 100,6, dem zweiten Privatradio Berlins war?
Ich glaube, das wäre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht möglich gewesen, auch nicht beim RIAS. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ein bestimmtes Senderauftrag und er hat ein bestimmtes journalistisches Selbstverständnis. Und dieses Selbstverständnis besagte unter anderem, wir sind Beobachter, wir übermitteln Nachrichten, aber wir mischen uns nicht in die Verhältnisse ein, wir werden nicht aktiv. Unser Konzept sah ja vor, dass wir uns quasi als Medium einmischen. Wir sind sozusagen der Motor, die Möglichkeit, über die die Bürgerbewegung sich in die eigenen Belange, in die eigene Gesellschaft einmischen kann. Und das hat natürlich ein unheimlich provokantes Moment in sich, wie sich dann auch sehr zügig in den Reaktionen des Staates herausstellte.
Und es hat natürlich auch das Risiko, dass man nicht weiß, ob das gut geht. Es ist gut gegangen, das kann man im Nachhinein sagen. Die vertrauensbildenden Maßnahmen haben sehr schnell gefruchtet. Wir konnten uns gegenseitig aufeinander verlassen. Aber das wussten wir am Anfang natürlich nicht. Und dieses Risiko kann sicherlich auch kein öffentlich-rechtlicher Sender eingehen.
Ab 21 Uhr auf UKW 100,6 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle.
Außer Kontrolle. Kurze Zäsur bei Radio Glasnost, hörten wir es eben, die Rockband Pankow, er will anders sein.
Sich unter Kopfhörern verstecken und dabei seine kleinen Wunden lecken. Bloß nicht daran denken, ablenken.
Er will anders sein. Pankow. Text übrigens Ronny Galenzer, seinerzeit DT64 Musikredakteur und Moderator. Im Studio weiterhin noch die ehemaligen Redakteure Radio 100 und Radio Glasnost-Aktivisten Ilona Marenbach und Dieter Rulf. Ehemals Ilona Marenbach auch Taz, Berliner Zeitung, Multikulti und nun Radio 1 Wortchefin. Und eine Sendung mit dieser von der DDR unterdrückten Thematik musste ja Schild und Schwert der Partei das MFS stutzig machen. Nicht nur stutzig, war man sich bei Radio 100 dessen bewusst?
Natürlich wussten wir darum. Das war auch ein gewisses Risiko. Das war ein Risiko vor allen Dingen für diejenigen, die drüben produzierten. Das Risiko wurde deutlich, wir hatten gerade 3 Monate gesendet, die ersten Störmaßnahmen kamen und dann auch öffentliche Kommentierung in den Zentralorganen im Neuen Deutschland, in der Pravda in Moskau und in ADN, den Nachrichtenagenturen. Damit war jedem klar, das ist jetzt eine Staatsaffäre und die Tätigkeiten, die Sie machen, die sind nicht einfach so mal funken oder einen Beitrag machen, sondern das ist richtig Straftatbestand nach den Strafgesetzbuchen der DDR. Da liegen ein paar Jahre drauf, wenn sie erwischt werden. Und die haben das trotzdem gemacht. Und wir mussten natürlich gewährleisten, dass die Quellen so weit wie möglich anonym blieben. Das heißt zum Beispiel praktisch, dass sich am Anfang wenige qua Stimme zu erkennen gegeben haben. Die haben bei bestimmten Texten, die ihnen relevant waren, sind die zum Beispiel auf irgendeiner Synode verlesen worden von irgendeinem Synodalen. Dann hat einer zwei Reihen vor ihm in der Kirche gehockt, das Mikrofon aufgehalten und dessen Rede, öffentliche Rede, aufgenommen, ohne dessen Wissen. Und diese Aufnahme ist dann zu uns gekommen und wir haben diesen Beitrag der Synodalen über unsere Station abgestrahlt in die ganze DDR. Der Effekt war erreicht, der Text kam nach drüben, aber keiner konnte richtig angegriffen werden.
Aber Ilona, du hast sogar Adressen in West-Berlin genannt von Kontaktmöglichkeiten, was das neue Forum anbelangte.
Wer mehr über das neue Forum wissen will, der wendet sich am besten gleich an Bärbel Bohley. Und das ist Fährberliner Straße 91 in 1054.
Sie wurde ja doch schon klar Quelle und Adresse genannt und möglicherweise auch für die Stasi Hinweise gegeben, wo man sich denn da einschleusen kann. Hattest du keine Angst?
Nicht wirklich. Ich selber war ja nicht bedroht in dem Sinne. Das war einfach eine unheimlich spannende Zeit und mitzubekommen auch aus West-Berlin, was sich da gerade bewegt in der DDR, in den Ost-Berlin. Ich glaube, das möchte ich einfach auch nicht missen. Zu sehen, es gibt nicht nur Stasi und Leute, die sich ganz konform verhalten, sondern es gibt Leute, die wollen dort vor Ort was bewegen. Nicht nur Republikflüchtlinge, Leute, die abhauen wollen, sondern Leute, die sagen, hier, das ist unsere Heimat und wir haben ja heute auch den Thementag Heimat auf Radio 1. Wir wollen hier bleiben, wir wollen das selber mitgestalten und dabei einen winzig kleinen Beitrag leisten zu können. Das war großartig.
Aber Entschuldigung, wenn ich dazwischen funke. Heimat, war die DDR Heimat? Politische Heimat?
Für viele Beteiligte war das nicht eine politische Heimat, sondern das war eine Heimat. Da wollte man bleiben und die wollte man gestalten. In ökologischer Hinsicht, in sozialer Hinsicht, in politischer. In jedwede Themen waren ja angesagt bei Radio Glasnost.
In unserem Lande ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört. Belege hierfür sind weit verbreitete Verdrossenheit bis hin zum Rückzug in die private Nische oder zur massenhaften Auswanderung. Fluchtbewegungen diesen Ausmaßes sind anderswo durch Not, Hunger und Gewalt verursacht. Davon kann bei uns keine Rede sein. Wir rufen alle Bürger und Bürgerinnen der DDR, die an einer Umgestaltung unserer Gesellschaft mitwirken wollen, auf, Mitglieder des neuen Forums zu werden. Die Zeit ist reif.
Aufbruch 89. Mittlerweile sind es, wie gesagt, mehr als 4000, die diesen Aufruf unterschrieben haben. Wer dies allerdings explizit abgelehnt haben soll, das ist der Schriftsteller Stefan Hermlin, dem der Begriff Sozialismus im Text fehlt.
Aber das war eine komplett andere Sprache, wenn ich mal so jetzt die politische Sprache nehme. Da wurden Dinge abgehandelt, die für dich fremd gewesen sind.
Ja, das war nicht meine Heimat, das gebe ich gerne zu. Und viele Dinge waren mir fremd, auch kulturell fremd. Manche Begriffe, manche Denkweisen auch, da hatte ich anfangs große Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen. Und auch das Lesen verschiedener Texte mit unglaublich langen, komplizierten Sätzen, wo ich manchmal zweimal ansetzen musste, um zu verstehen, weil mir auch die Begrifflichkeit, wie gesagt, fremd war, war nicht einfach. Aber es war trotzdem etwas, was es uns nirgendwo gab. Und damit hat es auch einen großen Reiz gehabt, auch für mich. Und außerdem war das schon so, dass wir den Anspruch hatten, nicht nur die Hörerinnen und Hörer in Ost-Berlin zu erreichen, sondern wir wollten auch ein westdeutsches Publikum für diese Themen und für die Situation in der DDR gewinnen und überhaupt ihr Interesse dafür zu wecken. Und das war so ein bisschen meine Funktion als West-Moderatorin, die ganz erkennbar eine andere Sprache spricht auch. Das ist mir manchmal auch vorgeworfen worden von Hörern in Ost-Berlin, dass man hört, dass ich eben eine West-Biografie habe. Aber das war die Funktion, als West-Moderatorin diese Themen in der Art und Weise aufzugreifen, dass sie authentisch bleiben für diejenigen, die es produziert haben und die es hören in der DDR, aber auch für diejenigen, die eben im West-Berlin leben und uns zuhören, noch ein Interesse wecken.
Letzten Endes, nach 27 Sendungen war Schluss. Logischerweise mit dem Mauerfall gab es keinen wirklichen Grund mehr, ein Untergrundradio zu machen für die DDR. Aber die DDR gibt es nun auch nicht mehr. Radio 100 gibt es nicht mehr. Habt ihr euch nicht selber den Ast abgesägt, auf dem ihr gesessen habt?
Ja, aber da haben wir ganz fröhlich dran rumgesägt. Das wollten wir ja. Das war ursprünglich nicht intendiert, weil selbst 1988 haben die wenigsten dann gedacht, dass die DDR untergeht. Das kann man jetzt im Nachhinein so betrachten, aber wir haben damals natürlich gedacht, das ist ein Projekt, das auf Dauer gestellt ist, dass sich das so entwickelt hat, dass die Leute auch bei uns am Mikrofon immer mutiger wurden im Jahre 89, dass sie sich selber geoutet haben, dass zum Beispiel jemand wie die Vera Wollenberger, die jetzt Vera Längsfeld heißt, sich mit Kommentaren am Mikrofon gemeldet hat. Das war ja Bestandteil, denn einer Entwicklung der zunehmenden Offenheit, eines zunehmenden Mutes in der Bevölkerung, der sich auch in den Sendungen dokumentierte, der denn zu dem Umsturz führte. Und nichts ist besser gewesen und ist schöner gewesen, als auf diese Art und Weise als Sendung untergehen zu können.
Dem kann ich mich nur anschließen. Das ist ja auch der Sinn von Projekten, dass man irgendwann ein Ergebnis erzielt und sagen kann, erfolgreich beendet.
Ich bedanke mich für diese Erinnerungsarbeit. Georg Gaffron hat sich dieser Möglichkeit entzogen, als anderer Partner auf dem Sender 100,6 Megahertz in Berlin, der auch gestört wurde von der Stasi, weil man offenbar an der DDR dennoch, obwohl es klar deutlich war, diese beiden Programme nicht unterscheiden konnte und auch Ulrich Schamoni als Geschäftsführer von 100,6 die Schuld mitgab für Radio Glasnost. Ja, es bleibt sicherlich weiterhin spannend, sich an diese Zeiten von vor 20 Jahren zu erinnern. Es wird Gelegenheit genug geben, auch hier im Radio 1 Medienmagazin. Vielen Dank, Ilona Marenbach und Dieter Wolf.
Bitte. Bitte.
Und das ist Pankow im Vereinigten Deutschland.
Somewhere over the rainbow gibt es ein Land, wo man glücklich ist. Somewhere over the rainbow ist man befreit von jedem Frust.
Tag. Heimat hier auf Radio 1.
So klingt der Soundtrack meiner Kindheit.
Sag mal, Freundchen, komm oben essen jetzt und räum dein Zimmer auf, sonst jetzt Schumarrest und du darfst 4 Wochen nicht unten zum Spielen.
Aber den will ja keiner hören. Horchen wir lieber mal bei Jan-Josef Liefers rein. Jan-Josef Liefers auf der Soundtrack meiner Kindheit, Zusatztour 2009.
Irgendwann will
am 28. November in der Universität der Künste. Weitere Infos unter www.radio1.de. Jan-Josef Liefers, live mit seiner Band Oblivion. Für alle, deren Kindheit auch so schön geklungen hat und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und immer noch mit Erinnerungen zur Zeit von vor 20 Jahren. Sie haben eben Radio Glasnost gehört. Vielen Dank übrigens an die Robert-Havemann-Gesellschaft für die Bereitstellung der Tonaufnahmen. Bedanken kann sich auch das Herbstradio, das zurzeit auf der Berliner Frequenz 99,1 Megahertz sendet. Denn die senden jede Woche nicht nur Ausschnitte, sondern die komplette Sendung, genauso wie Radio Korax, aber hier in Berlin-Brandenburg auf der 99,1 zu empfangen. Und ich fragte den Radioaktivisten Stefan Tenner, warum Radio Glasnost ausgerechnet.
Genau, also seit 20 Jahren war diese Sendung nicht mehr zu hören. November 89 wurde zum letzten Mal überhaupt die Sendung hörbar gemacht und seitdem nicht mehr. Und jetzt haben wir gerade den Zufall oder das Glück, wieder sowas wie ein freies Radio zu haben, also ein sehr kritisches, selbstorganisiertes Medium, und wollen das natürlich nochmal erinnern, was damals diese Sendung ausgelöst hat und auch Radio 100, also wo das stattgefunden hat, weil diese Radioform gab es seitdem nicht mehr in Berlin, und so etwas wie Herbstradio, was es gerade ist, also ein freies Radio in bestimmten Formen, das wollen wir erreichen, also verschiedene Radiogruppen, und das passte sehr gut zusammen, genau jetzt 20 Jahre danach nochmal das hörbar zu machen und senden das hört.
Das ist ja, wenn man es genau nimmt, ja ein Tondokument. Ihr sendet es 1:1. Was wollt ihr damit erreichen? Einfach nur, weil es passt, 20 Jahre später? Oder gibt es da auch noch darüber hinaus irgendwas so wie eine Message oder ein Aha-Erlebnis?
Also die Message ist dabei, dass wir zeigen wollen, was ein kritisches Radio oder überhaupt Radio leisten kann. Und damals konnte es sehr viel leisten, was sozusagen Stimmen, die sonst nicht zu hören waren, die wurden hörbar gemacht. Und das wollen die Freien Radios immer noch. Und sowas fehlt hier in Berlin. Und um das hörbar zu machen, was damals in der Situation mit dem Kontext damals möglich war, das kann man auch in 30 Jahren sicher noch hören. Und das passt jetzt halt zufällig dazu. Aber es geht beim Freien Radio auch immer darum, auch einen kritischen Ansatz zu haben zu den Obrigen und auch die Opposition oder kritische Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Und das ist sehr exemplarisch da. Das ist natürlich, bezieht sich vieles auf Berlin. Und es ist einfach spannend zu hören, was man dort an Diskussionen hat, an Statements und welche Stimmen zugelassen wurden. Also es war sehr demokratisch. Ne?
Wann genau läuft es und noch wie lange?
Es läuft, also das Herbstradio ist ein Projekt, was nur noch bis zum 22. November läuft. Wir würden natürlich gern weitermachen, aber das ist erstmal nur beschränkt. Und wir senden jetzt die Glasnost-Sendungen jeden Mittwoch aus, in der Nacht von 3 bis 5 Uhr. Keine super tolle Sendezeit, aber für Nachtschwärmer sozusagen sehr passend. Also jede Mittwochnacht von 3 bis 5 Uhr.
Also nochmal 99,1 MHz und im Internet unter herbstradio.org nähere Details. So, nochmal Rückblende 20 Jahre in den Äther.
Wenn Sie wissen wollen, was die DDR-Flüchtlinge von uns erwarten und wie sie es zu Luxus, Job und Wohnung bringen wollen, dann lesen Sie Neue Revue, die große Zeitschrift, die Ihnen alles sagt, was Sie wissen wollen.
Zum Glück gibt's Neue Revue.
Heute neu.
Die Schlagzeile "Ungarischer Offizier, ich lasse alle Deutschen raus" hat zu leichtfertigen Fluchtversuchen geführt, die größtenteils missglückten. Dies hat bei den nach Budapest zurückgekehrten Deutschen aus der DDR zu Wut- und Zornesausbrüchen gegenüber Bild-Zeitungsreportern geführt.
Der Zustrom tut unserem Selbstgefühl gut und mancher fragt, nur ein bisschen im Spaß, was kostet die DDR, die kurven wir auch noch.
Drei Stimmen aus dem Herbst des Jahres 1989. Die letzte Stimme gehört Jürgen Engert. Er war damals Chefredakteur des Fernsehens des SFB und Kontraste-Moderator und jetzt am Telefon vom Radio 1 Medienmagazin. Herr Engert, 20 Jahre danach, wie wirkt das auf Sie?
Das war damals von mir eine Ironie, ironisch gemeint auf die Reaktionen, die es im westlichen Deutschland gab. Und nach dem Mauerfall haben wir ja gesehen, dass DDR-Flüchtlinge oder DDR-Ausreisende in der Bundesrepublik zwar zunächst willkommen waren, aber dann änderte sich die Stimmung ein bisschen. Und dann hat man gesagt, na ja, müssen die denn da in einer so großen Zahl uns über den Hals geraten? Dahinter stand dann die Sorge, belasten Sie die Sozialsysteme, alle diese Reden. Und da haben sich viele Westdeutsche als sehr vaterlandslose Gesellen entpuppt.
Die besondere Situation war ja, dass der Osten schwieg mit seinen Medien, ob elektronisch oder print, egal. Und dass der Westen sich geradezu überschlug, so hat man es zumindest wahrgenommen, logischerweise auch, um in diese Leere hineinzusenden. Wie haben Sie diesen Konflikt oder war es überhaupt ein Konflikt damals selbst empfunden? Sie waren ja als Sender Freies Berlin natürlich auch eine Stimme für den Osten, aber nicht, das war ja nicht der erste Auftrag.
Nein. Es war, der Sender Freies Berlin war in einer besonderen Situation. Er war hier in Berlin, in dieser geteilten Stadt, hatte deshalb auch durch die Journalisten, die da tätig waren, eine besondere Sensibilität. Denn es gab eine ganze Reihe von Kollegen, die sich im Haus in der Masurenallee versammelt hatten, die aus der DDR stammten. Das heißt, sie kannten dieses Land in- und auswendig, auch sein Herrschaftssystem. Und deshalb war auch mit Kontraste eine Blickrichtung gen Osten ganz stark gerichtet. Nämlich das, was an Aufbrüchen da war. Vor der DDR, die Aufbrüche in Polen, die Aufbrüche in der Tschechoslowakei, das wurde von hier aus sehr genau verfolgt. Und als dann, das jährt sich ja jetzt zum 20. Male, dieser Wendepunkt kam in der Opposition der DDR, nämlich dass sie formiert auftrat, das war der 9. Oktober, mit der großen Demonstration etwa 70.000 Leute in Leipzig. Und diese Demonstration stand ja spitz auf Knopf. Ich bin damals am 9. Oktober in Leipzig gewesen und die Bewunderung derer, die sich dort exponierten, auf die Straße gingen, die hat mich noch im Nachhinein erstaunt, verblüfft, gefreut. Denn man muss ja sehen, was hat die DDR in diesen Jahren an die Bevölkerung hinter sich bringen müssen. 17. Juni 1953. Danach ein Vergeblichkeitsbewusstsein. Man kann machen, was man will. Es passiert nichts. Dann der 13. August 1961. Die Abschneidung des Ostteils total, weil das Schlupfloch West-Berlin zugemacht worden ist. Bis dahin, weil wir zu Anfang drüber gesprochen haben, hatten etwa 3 Millionen DDR-Bürger diese DDR verlassen und waren gen Westen gewandert. Und nun am 9. Oktober wollte auch die DDR eingreifen gegen diese 70.000 Leute. Die Bereitschaftspolizei im Umfeld von Leipzig stand bereit. In letzter Minute ist das Gott sei Dank nicht passiert.
Sie gehörten auch zu den 3 Millionen, die das Land verlassen haben, denn Sie stammen ja eigentlich aus Sachsen. Hat das Sie auch irgendwie geprägt? Natürlich, nehme ich an, aber inwieweit Ihre journalistische Arbeit beeinflusst?
Sicher in einem starken Maße. Ich sagte schon, die Sensibilität, die Empfindsamkeit, was das bedeutet, in einem totalitären Regime zu leben, aus dem man nämlich zur Zeit der Nazizeit gerade herausgekommen war, zwar nur als Kind, aber man hat es mitbekommen und dann hinübergestrudelt in eine neue vormundschaftliche Herrschaft, das hat ganz stark geprägt, gar keine Frage.
Es gibt Kollegen, die sich in dieser Zeit engagiert haben, ob als Korrespondenten in Ostberlin oder auch jenseits der Mauer, die sich als Sargnagel für die DDR verstehen im Nachhinein. Würden Sie auch so weit gehen?
Wissen Sie, es gibt jetzt nach diesen Ereignissen und in der Rückschau viele Formulierungen, die zu dem damaligen Zeitpunkt keiner im Kopf hatte. Und zwar keiner. Denn wir wussten ja nicht, auch die Leute vor allem, die unmittelbar Betroffenen, die dann in Leipzig, in Berlin, in Zwickau, in Plauen auf die Straße gegangen sind, die wussten ja nicht, was wird am Ende da stehen. Wird die zivile Courage, die sie bewiesen haben, belohnt werden? Das war ja völlig in der Schwebe. Auch kein bundesdeutscher Politiker ahnte, was wird am Schluss sein? Ich erinnere mich an die Begegnung Kohl-Motrow in Dresden im Dezember 1989. Im Hotel Bellevue traf ich damals Kohl und Kohl sagte, na, wir werden mal sehen, was draus wird. Alles ungewiss, vielleicht eine Konföderation. Und da war der Zug zur Einheit schon auf dem Wege. Nur wir wussten nicht, ist er es tatsächlich? Und wie wird es enden?
Aber vielleicht nochmal präzise nachgefragt, Kontraste verstand sich eher als vielleicht nur transparent machen von Widersprüchen der DDR? Oder hatten Sie auch das Ziel, hier mit dieser Sendung das System zu destabilisieren?
Journalismus hat einen Grundsatz zu beachten. Er darf nicht agitatorisch sein und er darf nicht ideologisch sein. Das, was wir zeigten, waren Tatsachen. Wir organisierten mit Kontraste ein vielfältiges Informationsnetz, was uns hier im westlichen Berlin gespeist hat, auch mit Bildern, wo die Leute, die diese Bilder fertigten, ein enormes Risiko eingegangen sind. Wir haben sie über das Risiko auch nicht im Unklaren gelassen, haben die Bilder dank einer Reihe von Diplomaten, die über die Grenze wechseln konnten, hier nach West-Berlin gebracht. Also das war ein vielfältiges Netz, aber zeigen, was ist. Und in dem Augenblick, die Medien haben nie wieder, und hoffentlich müssen sie das nicht eines Tages wiederum tun, nie wieder eine solche unmittelbare politische Wirkung gehabt, allein durch das Zeigen, was ist. Wie es in dieser Zeit der Fall gewesen ist, indem sie Leute gezeigt haben, die bereit sind, für ihre Überzeugung sich zu exponieren, auf die Straße zu gehen, ohne die Gewähr zu haben, ich wiederhole mich, dass am Schluss die deutsche Einheit stehen würde, also sie für ihr Engagement auch noch belohnt werden.
Der ARD-Journalist Jürgen Engert im Jahre 2009. Ich bedanke mich für diese Erinnerung.
Ja? Nicht zu danken.
Tschüss.
Tschüss.
Und zwar mit dem Thementag Heimat. Und Sie hören das Radio 1 Medienmagazin am 3. Oktober 2009. Und am Ende soll, wie angekündigt, das Zusammengekehrte, das was sonst noch passierte, im Monat September stehen. Wieder meine Beobachter und Zusammenkehrer Daniel Fiene und Herr Pähler vom Campus Radio Münster, die sich ganz genau angeguckt haben, was ich im letzten Monat vernachlässigt hatte.
Hallo Brandenburg, ich bin Daniel Fiene.
Hallo Berlin, ich bin Herr Pähler und wir wünschen ein angenehmes Einheitswochenende und blicken entspannt auf die Medienmonate August und September zurück. Wir fangen an mit dem August.
Und sind damit auch schon fertig. Der August glänzte mit einem medialen Sommerloch. Umso zahlreicher waren die Medienschlagzeilen im September. Neben internationaler Funkausstellung und Medienwoche Berlin-Brandenburg buhlten viele andere Medienköpfe um Aufmerksamkeit.
Und wir beginnen mit einigen Menschen aus dem Internet, die haben nämlich ein Manifest veröffentlicht, das Internetmanifest. Darin stehen 17 Thesen von 15 Internetprominenten, die erklären, wie Journalismus heute funktioniert.
Und wenn so ein Dokument auch von Journalisten wie Stefan Niggemeier vom Bild-Blog und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung oder Thomas Knüwer ehemals vom Handelsblatt veröffentlicht wird, dann lohnt sich ein Blick auf das Manifest. Im Kern wird darin gesagt, liebe alte Medienschaffende, das Internet ist nicht böse, das macht euch das Geschäft nicht kaputt und Google wird auch nicht den Untergang des Abendlandes veranlassen. Symbolisch wurde das Manifest an einem Montag um 5:12 Uhr im Netz veröffentlicht. Seit dem Zeitpunkt warteten die Macher gespannt auf die Reaktion und ob ihr Dokument auch tatsächlich etwas bewirken würde.
Nur, was sollen wir sagen? Ein paar Tage wurde heftig im Netz diskutiert. Jetzt, knapp einen Monat später, ist von der Debatte eigentlich nicht mehr viel übrig geblieben. Ob das Manifest auch ausgedruckt auf den Schreibtischen der Entscheider und Verlagsbosse gelandet ist, das ist unbekannt.
Ab sofort heißt es wieder freie Sicht auf die Kreuzungen und Bürgersteige. Die Wahlplakate können abgenommen werden. Die Wahlen sind gelaufen.
Die Kreuzchen für den Bundestag sind gemacht. Die Brandenburger durften ja auch für den Landtag ran. Daniel, was hast du gewählt? Schwarz-Gelb?
Ich habe...
Oh.
Und du?
Dann ist doch klar.
Da sind also spätestens wir um 18 Uhr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Die Politiker haben die Quittung vom Wähler bekommen und wir stellen jetzt die Quittung für die Medien aus, die den Wahlkampf begleitet haben.
Da müssen ausgerechnet wir jetzt als Medienmagazinmacher, die bei einem innovativen Campusradio gestartet sind, auf die Innovationsbremse treten. Alle ziehen beim Thema Online-Wahlkampf Bilanz, aber wer schaut denn eigentlich den alten Medien auf die Finger? Wir kümmern uns jetzt deswegen um die Wahlberichterstattung im Fernsehen. Das ist ja immerhin noch ein Leitmedium.
Und das vielleicht zum letzten Mal bei einer Bundestagswahl. Wer weiß, was in 4 Jahren sein wird. Wir haben mit Politikberater Michael Spreng gesprochen, wie er denn die TV-Sendung vor der Wahl fand. Er war ganz und gar nicht zufrieden. Einmal, weil es keine richtige Konfrontation zwischen Regierungsparteien und Opposition gab und weil die wirklich wichtigen Themen gar nicht diskutiert wurden. Und deswegen fragten wir Spreng, ob er es denn schlimm fand, dass das ZDF und dann auch die ARD nach der Absage von Merkel und Steinmeier die traditionellen Elefantenrunden absagten.
Nein, ich fand das konsequent. Ich finde, Herr Brender, Nikolaus Brender vom ZDF fährt da den richtigen Kurs, sich von der Politik nicht alles gefallen zu lassen. Die Politik hat sich viele Jahrzehnte in die öffentlich-rechtlichen Sender eingemischt, bis in die Personalentscheidung. Und ich finde es gut, wenn einer dagegen aufsteht und auch mal ein Zeichen setzt.
Für die kommende Bundestagswahl gibt Michael Spreng den Fernsehsendern übrigens so einige Hausaufgaben auf.
Ja, noch autarker zu entscheiden, was sie machen. Und auch möglicherweise auf das Duell zu verzichten. Das wird ja ohnehin hinfällig, wenn die SPD bei der Wahl zur mittelgroßen Partei werden sollte und die kleinen Parteien größer. Also ich favorisiere das österreichische Modell. Da diskutiert jeder Spitzenkandidat mit jedem. Das hätte in Deutschland dazu geführt, dass Frau Merkel gegen Frau Künast oder Herr Steinmeier gegen Herrn Lafontaine oder Seehofer gegen Westerwelle diskutiert hätte. Das wäre wesentlich spannender gewesen als die Formate, die wir erlebt haben.
Unserer Meinung nach muss man Stefan Raab und seine Sendung am Abend vor der Wahl explizit loben, denn er hat nicht nur Spitzenvertreter aller großen Parteien an einen Tisch gelockt.
Da müssen wir dann aber auch explizit den Auftritt von Karl Theodor zu Guttenberg in Jeans erwähnen.
Genau, Raab hat es auch geschafft, eine spannende Diskussion zu führen, die auch viele Jugendliche begeistert hat.
Wir nehmen unsere Dokumentationspflicht sehr ernst und reden jetzt über ein Ereignis, das im September im Medienmagazin nicht stattgefunden hat und vor 10 Jahren im September 1999 auch nicht.
Und da freuen sich jetzt vor allem viele Zuhörer in Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg. Die Brand 1 ist 10 geworden. Am 24. September 1999 ist die erste Ausgabe erschienen von diesem etwas anderen Wirtschaftsmagazin. Anders, weil die Themen dort ja auf einer sehr persönlichen Ebene behandelt werden. Und spannend ist, die Zeit vor 10 Jahren und die heutige, die haben eins gemeinsam.
Krise, Krise, Krisen.
Krise, Krise, Krise.
Finanzkrise, Klimakrise, Welternährungskrise.
Krise.
Krise kommt, Krise da ist.
Aus der Krise herauskommen.
Das muss man sich mal vorstellen. Die erste Ausgabe kam ein halbes Jahr vor dem Platzen der Dotcom-Blase raus. Zum Start gab es die New Economy-Krise und ja, jetzt haben wir die Weltwirtschaftskrise.
Und allen Unkenrufen zum Trotz hat die Brand 1 überlebt. Ihre Leser lieben das Wirtschaftsmagazin noch immer. Und wir haben die Gründungs- und immer noch aktuelle Chefredakteurin Gabriele Fischer gefragt, was denn in 10 Jahren, wenn wir bestimmt schon die nächste Krise haben werden, von der Brand 1 bleiben wird und sei es nur das Papier.
Ja, das Papier, würde ich mal sagen, darum würden wir schon kämpfen. Und ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass wir im Moment einen Wandel in der Mediennutzung haben, aber dass er nicht dazu führen wird, dass eines dieser Medien völlig rausfällt. Diese Medien werden sich verändern, auch das Print wird sich verändern müssen. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren eine Entwicklung gehabt, wo wir bei mittlerweile, ich glaube, 4.500 Titeln sind. Möglicherweise ist das ein bisschen viel. Möglicherweise wird sich ein Teil dieser gedruckten Medien ins Internet verlagern. Aber daneben wird es Magazine geben, die man sich lieber irgendwo in der Ecke durchliest, ohne dass man einen Computer vor sich hat. Und das werden Magazine sein, die sowohl einen optischen, einen haptischen, aber auch von den Texten her so einen Anspruch, eine Erwartung erfüllen, die da bedeutet, ich kann mich damit zurückziehen. Und von daher glaube ich, dass es für Medien wie Brand 1 sicherlich auch noch in 10 Jahren eine Printzukunft gibt, ja.
Ach was, ich glaube ja, in 10 Jahren lesen alle auf den Apple-Tablet-PCs, also diesen riesigen iPhones, über die im September ja fleißig Gerüchte gestreut wurden.
1997 ging er zum ZDF, Johannes B. Kerner. Rund um den Monatswechsel hat er sich dort aber wieder verabschiedet und ging zu Sat.1 zurück.
Ob das jetzt eine gute Nachricht für das ZDF oder für Sat.1 ist, das können Sie sich ja selbst überlegen.
Seinen Antrittsbesuch hat Kerner als Gast bei der neuen Sat.1 Late Night Show mit Oliver Pocher gemacht. Die hatte ja schon Premiere und wir waren dabei, als Pocher die der Presse vorstellte.
Für Pochers Studio ist extra ein altes Kino in Köln umgebaut worden. Die Deko sieht fantastisch aus. Es gibt die steilste Showtreppe im deutschen Fernsehen. Die ist 4 Meter hoch, aber um einem Absturz vorzubeugen, wird Pocher die wohl selbst niemals herunterschreiten. Auf der Pressevorführung erklärt er uns, warum er denn nun eigentlich überhaupt zu Sat.1 gewechselt ist.
Das frage ich mich jetzt teilweise auch, aber damals war es einfach das beste Angebot, das muss man sagen. Und ich bin ja wirklich jemand, ich helfe ja gerne Leuten. Ja, also ich habe das bei Schmidt und Pocher getan, jetzt ist Sat.1 dran und ich bin immer da, wo Not am Mann ist und Sat.1 hat uns das beste Paket gegeben. Wir konnten einfach umsetzen, was wir haben wollen. Wir wollten ein eigenes Studio haben, wir wollten selber produzieren und ich wollte selber produzieren und ich wollte auch eine gewisse Anzahl an Sendungen machen und das war bei Sat.1 durchweg möglich.
Wir sind jetzt gespannt, was jetzt die Printkollegen nach dem Start seiner ersten Show schreiben werden. Vor einem Verriss im Feuilleton fürchtet sich Pocher aber nicht, auch wenn er da bestimmt einen Grund zu hätte.
Nein, also da habe ich gar keine Angst vor. Also ich verstehe ja dann auch wieder nicht den Kollegen Gottschalk, der zum Beispiel sich wirklich das teilweise wohl noch zu Herzen nimmt, was da Leute schreiben. Also man sieht ja hier, wie die Presse hier sitzt. Das sind hervorragende, nette Kollegen, super gekleidet, top, adrett und so. Warum sollten die so eine fantastische Sendung in Grund und Boden schreiben? Ich meine, wir bilden wirklich was ganz, ganz Neues hier im Fernsehen und das möchte man doch nicht am Samstag zerstören, nur weil man frustriert ist und kein Geld verdient und weiß, dass die Printlandschaft bald tot ist.
Pocher gibt es jetzt jeden Freitagabend bei Sat.1. Damit hätten wir auch geklärt, was Pocher macht.
Denn Sie konnten ja schon im Radio 1 Medienmagazin hören, mit welchen Vorsätzen Harald Schmidt in seiner neuen ARD-Show nach dem Schmidt- und Pocher-Ende gestartet ist.
Ob Pocher und Kerner sich als die neuen Sat.1-Stars etablieren können, das wissen wir im kommenden Monat.
Und deswegen freuen wir uns auch schon wieder auf den Oktoberrückblick. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Und ich freue mich erstmal auf die nächste Woche. Da gibt es wieder eine neue Ausgabe vom Medienmagazin. Im Netz natürlich 7 Tage, 24 Stunden der Podcast. Denken Sie daran, auch mit einem Bonustrack. Und denken Sie daran, vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden und gleich Olli Massive zu hören. Hier dancet es jetzt und er macht es natürlich auch mit der Dancehall. Und damit sind wir schon schleichend im Bonustrack des Medienmagazin-Podcasts vom 3. Oktober 2009, den Sie hörten eben den Monatsrückblick in der Langfassung von Daniel Fino und Herrn Pähler. Aber jetzt ist es für jedermann zu erkennen, wir springen wieder 10 Jahre zurück in den 3. Oktober 1999. Da zwei Sachen herausgepickt. Zum einen der Geburtstag des Berliner Fernsehturms. Der wurde ja am 3. Oktober 1969 von der DDR eingeweiht. Damals mit dem zweiten Programm und in Farbe. Und dann hören Sie einen Streit, der tatsächlich 10 Jahre zurückliegt zwischen Berliner Rundfunk und RS2 in Berlin. Zwei Privatradios haben sich kurz vor der MA sehr publikumswirksam gestritten.
Der Apparat. Das Medienmagazin auf Radio 1.
Ich danke dem Minister für Post- und Fernmeldewesen dafür, dass er die termingerechte Fertigstellung dieses gewaltigen Bauwerkes berichten konnte. Dieses Werkes, das zeugt von der Meisterschaft unserer Bauschaffenden, unserer Architekten, unserer Ingenieure und Techniker, die sich die größte Mühe gegeben haben, im Zentrum der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik dieses imponierende Bauwerk zu errichten.
Fernsehturm, Fernsehturm, du bist groß und schlank, bist ein Schmuck für unsere Stadt, dafür vielen Dank.
Wenn man den Funkturm abreißen würde, würden die Messner auch meckern.
Schwachsinn. Das ist eine Wahrzeit in Berlin geworden, Olaf Leinig.
Scheiße, ganz einfach, weil das ein wunderschönes Ding ist. Ich bin gerade oben gewesen und ich kenne so ziemlich sämtliche Fernsehtürme Deutschlands und man soll den Leuten das nicht wegnehmen.
Nein, lass bloß stehen, der passt so gut und das Alte rein hier.
Soll er stehen bleiben? Ich weiß ja nicht, warum. Oder ist der auch Asbest verseucht?
Der darf nicht abgerissen werden. Das ist doch ein Wahrzeichen von Berlin. Soll uns erhalten bleiben.
Ja, bleibt er auch. Das war eine Diskussion von vor 5 Jahren. Um den 3. Oktober herum zum 25. Geburtstag des Berliner UKW- und Fernsehturms, der mit der Ausstrahlung des zweiten DDR-Fernsehprogramms und das auch noch mit französischer Seekamfarbe startete. Nun mittlerweile vor 30 Jahren. Der OAB und der SFB waren und sind immer noch als Erben des DDR-Fernsehens dabei am Fuße des Fernsehturms feiern. Aus Anlass des 30-jährigen Fernsehturms kräftig mit. Und da können wir ja nur von Glück reden, dass sich die Pläne von Hermann Henselmann, dem Fernsehturmarchitekten von damals, sich nicht bewahrheitet haben.
Als Marx-Engels-Denkmal hatte ich einen Fernsehturm gemacht mit einer Kugel, die mit roten Rubinen besetzt war, die nachts dann leuchteten, ja, die Antenne vergoldet und dann einen großen schwebenden roten Marmorblock, wo drauf stand Proletarier aller Länder vereinigt euch. Dieser Block war begehbar und im Innern, oben waren Oberlichte, lag nichts weiter als die letzte noch erhaltene Manuskriptseite des Kommunistischen Manifestes. Nichts weiter.
Und damit nochmal herzlich willkommen zum Apparat vom 3.10.1999. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Hinter den Kulissen einiger Privatradios ist die Anspannung kurz vor dem Start der Hörerzählung, der sogenannten Media-Analyse, nicht zu überhören. Man bewacht sich gegenseitig und wartet nur darauf, dass der andere gerichtsnotorische Fehler macht.
94.3 RS2.
Gestern hatte der Berliner Rundfunk behauptet, wir von 94.3 RS2 würden eine Aktion für mehr Sicherheit von Schulkindern im Straßenverkehr stören. Das war eine Lüge.
Und Ihnen, die uns jetzt in unseren Hausfluren zuhören, quasi zwei Räume weiter sitzen. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr viele von Ihnen verändern in diesen Minuten mit Stiften und Scheren über 200.000 Kinder haben Vorfahrtaufkleber, sodass wir sie weiterverteilen.
Der Schlagabtausch wird mittlerweile via Ätherwellen geführt. Am Telefon jetzt Ulrich Gartmann, Geschäftsführer von 94.3 RS2. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Was haben Sie denn gegen die UNICEF-Kampagne zugunsten der Schulkinder des Berliner Rundfunks, Herr Gartmann?
Wir haben überhaupt nichts gegen die UNICEF-Kampagne. Das ist eine Behauptung, die der Berliner Rundfunk aufgestellt hat. Wir haben den Slogan der Nummer 1 Classic-Hit-Sender beanstanden lassen. Der Berliner Rundfunk weiß seit Anfang September, dass wir diesen Slogan für rechtlich bedenklich halten. Wir haben zunächst im persönlichen Gespräch beim Mittagessen darüber geredet. Der Berliner Rundfunk hat dann nochmal eine anwaltliche Unterlassungserklärung von uns bekommen. Alles der Versuch, das außergerichtlich zu regeln. Und hat darauf nicht reagiert und hat vielmehr sich darauf eingestellt, dass wenn dieser Slogan dann verboten wird, was dann auch zwangsläufig geschehen ist, uns dann mit dieser UNICEF-Sache zu verleumden. Wir haben niemals was gegen die UNICEF-Aktion gehabt. Wir sind auch nicht gegen die UNICEF-Aktion direkt vorgegangen. Wir haben den rechtlich sittenwidrigen Slogan des Berliner Rundfunks beanstandet. Außerdem ist auch in der ganzen Geschichte feststellbar, dass der Berliner Rundfunk sich darauf eingestellt hat und diese Aktion von langer Hand geplant hat, um uns hier öffentlich zu diffamieren und zu verleumden.
Also Sie unterstellen dem Berliner Rundfunk auch Vorsatz?
Ja, natürlich.
Ist es nicht so, dass Werbezeilen immer ein bisschen übertrieben sind? Melden Sie zum Beispiel wirklich, wie Sie versprechen, die meisten Radarfallen?
Natürlich, ja, wir gehen davon aus, dass wir die meisten Radarfallen melden, keine Frage.
Aber wenn es einen Sender gibt, der mehr meldet, dann würde das wieder gerichtlich geklärt?
Dann müssten wir natürlich erstmal uns das anschauen und dann sehen, dass wir unsere Zahl der Meldungen auch erhöhen.
Der Hintergrund meiner Frage ist, ob das nicht alles ein bisschen übertrieben ist, weil wir wissen alle, zurzeit läuft ja die Media-Analyse und Aufmerksamkeit zu bekommen, ist ja das Brot eines jeden Senders.
Mhm, das ist wohl wahr. Es geht ja auch nicht darum, dass man nicht Slogans macht, die Aufmerksamkeit erregen, sondern es geht darum, dass man Slogans nicht machen darf, die rechtlich nicht haltbar sind, die den Gesetzen des Wettbewerbs zuwiderlaufen. Wir haben hier einen Rechtsstaat. Und der Wettbewerb unterliegt genauso Gesetzen und einer Rechtsprechung wie alles andere auch. Und wenn da jemand gegen dieses Gesetz verstößt und gegen die geltende Rechtsprechung verstößt, wie es in diesem Fall der Berliner Rundfunk gemacht hat, sich damit Vorteile im Wettbewerb verschafft, indem er sich unberechtigterweise als die Nummer 1 ausgibt, dann muss man natürlich dagegen vorgehen.
Und Berechnungsgrundlage wäre dann die MA?
Berechnungsgrundlage ist die MA, ja, in dem Fall schon. Da ist Berliner Rundfunk Nummer 4 und nicht Nummer 1.
Würden Sie sagen, dass die Nerven blank liegen?
Nein, die Nerven liegen sicherlich nicht blank. Wir haben natürlich einen harten Wettbewerb, aber Wettbewerb ist ja nun auch in unserem Lande nichts Ungewöhnliches und eigentlich ein Normalzustand. Der Wettbewerb im Radio wird immer nur so hochstilisiert, weil es hier in Berlin, weil es sich hier um den einzigen Markt handelt, wo wirklich auch im Radio Wettbewerb herrscht. Das ist ein ganz normaler Zustand. Nee, was natürlich schon trüblich ist, finde ich, ist die Verlauterung der Sitten, nicht? Dass hier ein Radiosender einen anderen diffamiert, verleumdet, denunziert. Wir haben natürlich mit einer einstweiligen Verfügung diese Verleumdung verbieten lassen, mit dem Ergebnis, dass der Berliner Rundfunk nicht etwa damit aufhört, sondern das ein bisschen umformuliert, unseren Namen rauslässt und dann munter weitermacht. Dafür wird er aller Voraussicht nach dann am Montag eine weitere einstweilige Verfügung bekommen. Und das ist schon eine neue Qualität. Also Nerven liegen nicht blank, aber ich muss schon sagen, dass hier ein Sender den anderen wirklich durch den Schmutz zieht. Das ist einmalig bisher in Deutschland, das hat es noch nirgendwo gegeben, auch nicht in Berlin. Und das ist schon eine ganz betrübliche Entwicklung, schadet uns allen und führt nicht weiter.
Einem Familiensender wie 94.3 RS2 zu unterstellen, er arbeite gegen die Sicherheit von Kindern, ist infam und grenzt an Rufmord.
Wir lassen uns auf keinen Fall den Mund verbieten, denn Sie wissen ja bereits, ein Konkurrenzsender hat eine gerichtliche Verfügung gegen uns durchgesetzt. Derselbe Sender hat uns jetzt noch verbieten lassen, dass wir Klartext reden. Aber ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Norman hier, hallo, wir sind am Telefon.
Hier ist der Carsten Reinkendorf, ich bin 24, arbeite in einem Malerbetrieb. Und mein Chef hat uns gerade gesteckt, dass er unsere gesamte Mannschaft von 50 Mann zum Berliner Rundfunk schickt. Wir deswegen früher Feierabend kriegen zugunsten dieser Aktion, damit die Aufkleber gerettet werden können.
Oh, das ist ja toll. Dankeschön an den Chef.
Am Telefon nun Christian Körner, Pressesprecher des Berliner Rundfunks 91.4. Ist die Medienanalyse schuld oder warum konnten Sie sich mit Ihrem Konkurrenzsender außergerichtlich nicht einigen, Herr Körner?
Die Frage ist von uns schwierig zu beantworten, insofern als dass unser Konkurrent vor Gericht gezogen ist und nicht wir. Bei unserer Aktion handelt es sich um eine Aktion zum Schulbeginn der Kinder. Das ist bekanntlich der 30.8. vor 4 Wochen gewesen und insofern ist die MA für die Aktion nicht ausschlaggebend.
Aber der Vorwurf des Konkurrenzsenders ist ja, dass Sie einen sittenwidrigen Slogan verwenden in Ihrer Aktion mit der UNICEF.
Was an dem Slogan der Nummer 1 Classic und Mega-Hit-Sender rechtswidrig ist, beziehungsweise sittenwidrig ist, fällt uns bei aller Liebe nicht ein. Wir sind die Nummer eins in Berlin und sind durchaus der Rechtsauffassung, dass dieser Slogan Gültigkeit hat. Einstweilige Verfügungen sind in Berlin leider Gottes an der Tagesordnung und haben aber nichtsdestotrotz einen vorläufigen Charakter. Von daher werden wir abwarten, wie die Gerichte entscheiden. Um die Aktion Kinder haben Vorfahrt ohne Unterbrechung weitermachen zu können, haben wir uns für die Aktion entschieden, vergangenen Freitag die Hörer in unseren Sender einzuladen, um dort den Aktionsaufkleber umgestalten zu lassen. Ansonsten sind wir völlig Ihrer Meinung, dass man Streitigkeiten dieser Art nicht in der Öffentlichkeit austragen sollte, sondern dass sie eher an den Kneipentisch gehören und von Geschäftsführer zu Geschäftsführer geregelt werden sollten. Nur, ich wiederhole noch einmal, in diesem Fall ist unser Konkurrent vor Gericht gezogen, ohne entsprechend vorher Kontakt zu suchen. Die erste offizielle Kontaktaufnahme zu dem Thema der Nummer 1 Classic und Megahit-Sender gab es am 20. September per Rechtsanwalt, der uns eine einstweilige Verfügung geschickt hat. Dies halten wir nicht für das wochenlange Bemühen, Kontakt mit uns auf außergerichtlichen Wegen aufzunehmen, um die Sache aus der Welt zu schaffen.
Das stellt RS2 anders dar, aber das werden auch die Gerichte entscheiden. Aber Sie haben seinerzeit bei 100,6 auch sehr spitzfindig zur Slogansänderung beigetragen, weil 100,6 nicht das Berlin-Radio sei. Sofort rief seinerzeit Georg Gaffron die Hörer auf, das zu überkleben. Oder bei RTL 104,6 waren Sie auch ähnlich entrüstet beim Slogan Nummer 1 Hitradio. Sie müssten doch äußerst genau die Rechtslage kennen.
Wir heißen seit geraumer Zeit Berliner Rundfunk 91.4. Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf Berlin. Natürlich sind wir auch in Brandenburg aktiv, aber aufgrund der Konzentration auf Berlin halten wir es nicht für notwendig, zusätzlich zu erklären, dass wir nicht in Köln oder in München oder in Dortmund die Nummer 1 sind, sondern natürlich als Berliner Rundfunk 91.4 in Berlin die Nummer 1 sind. Das sind wir seit 2 Jahren mittlerweile mit deutlichem Abstand vor anderen Sendern. Und von daher ist der Vorwurf an uns aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt. Wir sind in wenn man die Region Berlin und Brandenburg zusammenfasst, die Nummer 3. Gemeinsam mit RS2, die haben in Brandenburg stark dazu gewonnen. Das sind die Hörer, die in Berlin fehlen. Und im Fall von RTL werden Sie und auch alle Hörer mitbekommen haben, dass dies nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Im Übrigen läuft die Aktion, wird dieser Slogan, den wir benutzen, um den es geht, seit 30.08. benutzt. Warum wartet ein Konkurrent 4 Wochen lang mit dem letztendlichen Gerichtsbescheid 3 Tage vor Beginn der MA? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es stößt schon sehr merkwürdig bei uns auf, dass uns einerseits wissentlich die Benutzung des Slogans untersagt wird und damit die Aufkleberaktion gestoppt werden muss, Kinder haben Vorfahrt, und gemeinsam mit UNICEF Hauptstadt für Kinder. Und im gleichen Atemzug wird seitens RS2 auf der Antenne in den Nachrichten UNICEF das Angebot gemacht, die Aktion weiterzuführen. Auch hier der Satz, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Der Apparat.
Weißt du, Kleines, ich möchte aber doch lieber diesen größeren Apparat.
Das Medienmagazin auf Radio 1.
Hier ist in der Tat wieder Radio 1. Das Interview mit beiden Vertretern der Sender hatte ich vor der Sendung aufgezeichnet. Es bleibt sensibel mit Captain Sensible. Home.
Und damit wieder zurück zum 3. Oktober 2009, und wie erst nach der Sendung bekannt wurde, starb am 3. Oktober Reinhard Mohn. Reinhard Mohn war der Patriarch des Bertelsmann-Konzerns, und in einem kleinen Ausschnitt aus dem Jahre 2000 hören Sie ihn als Vorsitzenden des Präsidiums der Bertelsmann-Stiftung über den Gewinn, den die Bertelsmann-Stiftung erwirtschaftet hatte.
Wir haben mehr Geld, als wir ausgeben können. Das hängt zusammen mit den großen Erträgen, Verkäufen teilweise von den AOL-Aktien. Das sind ja eine ganze Menge Milliarden, die hier jetzt verfügbar sind als Jahresüberschüsse, die wir irgendwie anlegen müssen. Das geschieht vorwiegend natürlich in der Bertelsmann AG. Aber die Dividende von der AG. Die landet in der Stiftung.
Überhaupt war immer sehr beeindruckend, dass der Bertelsmann-Konzern eigentlich antizyklisch arbeitete. Thomas Mittelhoff, seinerzeit der Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann, ging in AOL hinein und Reinhard Mohn. Wir hörten es gerade wieder raus, als die Internetblase zu platzen schien und hat auch eine immer sehr von außen mit sehr viel Aufmerksamkeit bedachte Personalpolitik, wie hier, als die Frage gestellt wurde, auch im Oktober 2000, warum denn Marc Wössner den Konzern verlassen würde. Er war damals Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung und es hieß, er würde nach einem Zerwürfnis mit Reinhard Mohn den Konzern nun verlassen. Aber hören Sie die Antwort von Reinhard Mohn.
Es ist nicht üblich, wenn Politiker oder Wirtschaftskapitäne zurücktreten, dass das im Einzelnen begründet wird. Und ich glaube, dass es dafür gute Sach- und menschliche Gründe gibt. Wir tun das nicht.
Was der Bertelsmann-Konzern nicht herausgeben wollte, war eben auch nur sehr schwer zu entlocken. Dazu gehört auch die Vergangenheit im Dritten Reich. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Das war zum Ableben des Firmenpatriarchen Reinhard Mohn. Eine ganz kurze Erinnerung mit ein paar Samples aus dem Medienmagazin-Archiv. Die nächste Medienmagazin-Episode natürlich angekündigt durch twitter.com/medienmagazin in einer Woche.
Radio 1 in Potsdam auf 95,8.